Ein kleiner Lichtblick heute für die Menschen in Gaza. Über den Grenzübergang Rafah konnten rund 90 Schwerverletzte den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Allerdings wird gleichzeitig gemeldet, dass Israel ein weiteres Flüchtlingslager im Gazastreifen bombardiert hat. Dabei sollen Dutzende Menschen getötet worden sein. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat heute früh hier im Inforadio gesagt, die israelischen Militärs hätten nie absichtlich unschuldige Zivilisten getötet. Es sei die Hamas, die die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde missbrauche. Israel habe nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober und dem Massaker an mehr als 1000 israelischen Zivilisten das Recht, sich selbst zu verteidigen. Bei mir am Telefon ist Professor Andreas Paulus. Er leitet den Lehrstuhl Allgemeines Völkerrecht an der Georg-August-Universität in Göttingen. Guten Tag, Professor Paulus.
Guten Tag, Herr Ringel.
Verletzt Israel mit den Angriffen auf Krankenhäuser und Flüchtlingslager im Gazastreifen das Völkerrecht?
Das kann man von außen nur sehr schwer beurteilen. Grundsätzlich ist das richtig, was der Botschafter gesagt hat. Israel hat eine reguläre Armee, die sich an das humanitäre Völkerrecht halten muss und auch jedenfalls nach außen halten will. Die Angriffe wären in der Tat unzulässig, wenn sie sich gegen zivile Ziele richteten oder gar Hospitäler. Aber Israel hat bisher immer behauptet, ohne dass ich das jetzt nachprüfen könnte, dass es militärische Ziele hatte, sich gegen Kommandeure der Hamas gerichtet hätte und dabei die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung im Blick gehabt hätte. Natürlich können die Bilder, die man sieht, auch daran Zweifel wecken, aber belegen kann man das nicht.
Was besagt denn das humanitäre Völkerrecht für solche Fälle?
Das humanitäre Völkerrecht besagt, dass einerseits ein militärischer Konflikt ausgeführt werden darf, das ist grausam und führt zu Opfern, auch an der Zivilbevölkerung, dass aber die Zivilbevölkerung und ihre Schutzeinrichtungen nicht als solche Ziel militärischer Attacken sein dürfen. Es darf also nur auf militärische Ziele geschossen werden und die Auswirkung auf die Zivilbevölkerung muss so weit wie möglich reduziert werden, wenn also exzessive gegenüber dem militärischen Ziel exzessive Verluste in der Zivilbevölkerung erzeugt würden, dann darf die Attacke nicht gestartet werden. Aber hier gibt es natürlich einen großen Einschätzungsspielraum, jedenfalls nicht im rechtlichen, aber im tatsächlichen, sodass das auf den Einzelfall ankommt, ob diese Regeln beachtet worden sind oder nicht.
Ja, also es klingt da so, als seien das zivile Ziele und militärische zugleich, wenn die Israelis sagen, praktisch in diesen Krankenhäusern hätten sich die Hamas-Leute verschanzt. Und Sie haben ja eingangs auch gesagt, von außen ist das schwer zu bewerten. Also müsste man versuchen, unabhängige Beobachter dorthin zu schicken, was aber nur wiederum unvorstellbar ist, solange dort Raketen niedergehen im Gazastreifen.
So ist das und deswegen haben vernünftige Streitkräfte auch eigene Rechtsabteilungen sozusagen, einige Offiziere, die selbst die Kommandeure beraten bei der Zielauswahl, ob ein Ziel eben ein militärisches ist oder nicht und vor allem, ob das diese Grundverhältnismäßigkeit gewahrt ist zwischen militärischem Ziel und Opfer unter der Zivilbevölkerung, so schwer das auch immer ist.
Nun stehen sich ja in dem Konflikt der Staat Israel und die Hamas gegenüber, die in Israel und auch in vielen westlichen Staaten als Terrororganisation gilt. Gibt es da überhaupt völkerrechtliche Regeln, die einen solchen Fall vorsehen?
Ja, grundsätzlich schon. Es kommt darauf an, wie man den Status des Gazastreifens sieht. Einerseits sagen viele Staaten und unter anderem auch Israel und sein oberster Gerichtshof, dass Israel ja den Gazastreifen geräumt hat und es deswegen kein besetztes Gebiet mehr sei. Dann ist das sozusagen gewöhnliche zwischenstaatliche Völkerrecht anwendbar. Der Unterscheidung zwischen der Hamas und einer regulären Regierung ist dann nur, dass die Hamas-Kämpfer als solche nicht geschützt sind wie Soldaten, sondern für alle ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Also während für einen regulären Soldat eine nicht völkerrechtswidrige Tötung im Krieg sozusagen erlaubt ist, gilt das für die Hamas-Kämpfer nicht. Die sind irreguläre Kämpfer und können deswegen auch bestraft werden dafür, dass sie kämpfen. Das ist bei den israelischen Soldaten anders.
Wie bewerten Sie im aktuellen Fall die Rolle der Vereinten Nationen? Der Sicherheitsrat kann sich ja nicht einigen, weil immer eine oder mehrere Vetomächte nicht mitmachen. Damit kommen keine verbindlichen Beschlüsse zustande. Die Vollversammlung hat Resolutionen verabschiedet, einen Waffenstillstand gefordert, aber das ist nun wiederum nicht verbindlich. Ist das von irgendwelchem Wert, was die UNO da gerade macht?
Ja, nun einerseits muss man unterscheiden zwischen den Vereinten Nationen als Organisation und ihren Mitgliedstaaten. Die Generalversammlung oder Vollversammlung der Vereinten Nationen wird von den Mitgliedstaaten beschickt und die Beschlüsse, die dort fallen, sind Beschlüsse der Mitgliedstaaten. Und diese Beschlüsse werden mit Zweidrittelmehrheit gefasst und sind als solche nicht verbindlich, können aber sehr wohl Legitimationsfunktion haben. Mit anderen Worten, ein Staat, der das macht, was dort empfohlen wird, dem kann man schwer nachweisen, dass er das Völkerrecht verletzt. Und in diesem Punkt deswegen haben diese durchaus eine Bedeutung und natürlich haben sie politische Bedeutung.
Jetzt sind wir bei einer Resolution, die vor wenigen Tagen verabschiedet wurde mit Zweidrittelmehrheit. Da wird eine Waffenruhe gefordert. Deutschland hat sich da enthalten. Israel kritisiert einerseits diese Resolution heftig und auch das Verhalten Deutschlands, weil dort nicht der Terrorakt der Hamas verurteilt wird. Es wird auch nicht nochmal explizit das Selbstbestimmen oder das Existenzrecht Israels gefordert bzw. hervorgehoben. Es wird im Zentrum ein Waffenstillstand gefordert. Diese Forderung ist ziemlich laut, weil eben deutlich mehr als zwei Drittel der Mitgliedstaaten dafür gestimmt haben. Wie bewerten Sie das?
Ja, natürlich ist es unglücklich, wenn Deutschland einerseits seine Solidarität mit Israel betont und andererseits, wenn es dann darum geht, abzustimmen, sich der Stimme enthält. Auf der anderen Seite ist das ein Versuch der Bundesregierung, sozusagen im diplomatischen Prozess zu bleiben, auch die Staaten zu beeinflussen, die nicht auf der Seite Israels stehen. Das ist eine Frage der politischen Bewertung. Dass die Resolution selbst, da war das Problem, dass es einen kanadischen Änderungsantrag gab, der die Hamas konkret als Angreiferin benannt hätte. Der hat leider nur eine einfache Mehrheit gefunden und keine Zweidrittelmehrheit. Wenn der in der Resolution geblieben wäre, wäre das natürlich ein sehr viel befriedigenderes Ergebnis gewesen. Was auf jeden Fall die EU fordert und was man wohl auch fordern muss, damit die Zivilbevölkerung nicht noch weiter zu Schaden kommt, das ist sogenannte humanitäre Pausen, in denen Hilfsleistungen geliefert werden dürfen. Man kann das sogar völlig unabhängig von der Generalversammlungsresolution aus den Forderungen des humanitären Völkerrechts und dem Recht auf die Hilfeempfang zu nehmen für die Zivilbevölkerung ableiten. Wie man das auch immer tut, die Resolution fordert mehr. Sie fordert nicht Pausen zur Lieferung von Hilfsleistungen, sondern einen richtigen Waffenstillstand. Zudem ist Israel nicht verpflichtet, solange die Bedrohung von der Hamas und aus dem Gazastreifen anhält. Und das ist mit den weiteren Raketen ja auf jeden Fall derzeit die Lage.
Ja, ich danke Ihnen herzlich, Professor Paulus, für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Ringel. Wiederhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.